Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist Freitag, der 24. August. Was, denken Sie, ist der Unterschied zwischen einem Waldbrand in Kalifornien und einem Waldbrand im Süden Berlins? Richtig, die Bilder sind gleich, aber die Betroffenheit ist ungleich höher. Die Feuerwehr hat alle aufgefordert, die Fenster zu schließen, denn die Rauchschwaden ziehen auch an unserem Studio vorbei bis zum Bundeskanzleramt und zum Reichstag. In Gedanken sind wir bei den Menschen, bei den Hunderten von Menschen, die heute Nacht evakuiert wurden. Können Sie sich an den Mann und die Stimmung noch erinnern?
This is a once in a lifetime chance for us to take back control of this country. Can you hear me at the back?
Das war Boris Johnson in der Euphorie des Sieges. Die Euphorie ist in Großbritannien der Katerstimmung gewichen. Und gestern hat die Regierung Dokumente vorgelegt, in denen steht, was wirklich passiert, wenn Großbritannien jetzt ausscheidet. Und siehe da, auf einmal ist die Rede von Mehrkosten bei der Benutzung der Kreditkarte, von einer schlechteren Versorgung von Arzneimitteln, von Zollaufschlägen auf britische Autos und neue Bürokratie an den Grenzübergängen. Also für ein Inselvolk, das mit dem Festland derart verflochten ist und das 30% seiner Lebensmittel von anderen bezieht, war es eine Schnapsidee, von David Cameron über diese Frage überhaupt abstimmen zu lassen. Genauso, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnten wir über die Frage abstimmen, ob es Sinn macht, mit einer so gefährlichen Außenwelt durch die Atemluft überhaupt verbunden sein zu wollen. Wäre es nicht, frage ich Sie, viel gesünder, wir würden auf den Kontakt mit jeglicher Außenluft verzichten und wie beim Auto auf Innenraumbelüftung umschalten. Der Vorteil ist doch klar, weniger Schadstoffe, weniger Allergien, kein Pseudokrupp mehr für die Kinder. Endlich wären wir selbstständig, nur leider tot.
Und was steht heute in den Zeitungen?
Gestern im Morning Briefing und heute in allen Zeitungen. Der Machtpoker um die europäischen Spitzenpositionen. Als da wären zu vergeben. 3 EZB-Direktoriumsmitglieder müssen in den nächsten Monaten besetzt werden. Der EU-Ratspräsident, der EU-Kommissionspräsident, der EZB-Präsident und die Präsidentin der Bankenaufsicht wird uns auch verlassen. Also, das sind die Karten, die in diesem Machtpoker auf dem Tisch liegen. Und die Kanzlerin hat mit ihrem Vorstoß, dass Deutschland diesmal die Führung Europas übernehmen könnte, natürlich für hohe Aufmerksamkeit in allen Hauptstädten gesorgt. Jetzt bringt jeder seine Kandidaten in Stellung oder, wie die FAZ heute in ihrer ganzen Nüchternheit anmerkt, die fachliche Eignung für eine Position steht nicht immer an erster Stelle. Das Tuschelthema in Berlin und Brüssel ist die heimliche Nominierung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier für die Juncker-Nachfolge. Peter Altmaier, so viel kann man sagen, ist nicht nur kompetent, sondern ist auch noch beliebt. Wahrscheinlich ist er der einzige Politiker in Berlin, der keine wirklichen Feinde hat. Nach all den Streicheleinheiten, die Altmaier von den Berliner Journalisten regelmäßig bekommt, wollte ich wissen, wie sehen unsere ausländischen Kollegen das? Wie sehen das die Brüsseler Insider, die aus Amerika entsandt sind? Und deswegen habe ich Matthew Karnitschek angerufen, den Chefreporter Europa des US-Magazins Politico. Hi, Matthew. What a powerful move from the German Chancellor. Any chance for her to succeed?
I think there's a good chance for her to succeed, but there's also a good chance that she could fail. There are a lot of candidates for this job.
Who else is running?
Well, there's been talk about people like Tajani, who is the Italian candidate. He has a lot of experience within the EU. Obviously, Michel Barnier, who's now running the Brexit negotiations, strong candidate from France. And the main German candidate to date has been Manfred Weber from the CSU, who is seen as somebody who knows the European Union well after all of his years in the European
But is he, sorry Matthew, but is he really a strong candidate?
He has a lot of allies within that party across Europe.
Talking again about Peter Altmaier, would he be a good choice in your view?
I think he would be a strong choice from Merkel's perspective because he's somebody who is very un-German, if you will forgive the term, in the sense that he's sort of seen as a very likable and affable guy. He speaks a lot of languages. He doesn't come across as particularly aggressive. And I think this is the kind of person that Merkel would like to see come from Germany into a big job in the EU. It would make it much easier to have someone like him as a German than somebody maybe with a more type A personality, if you will.
What are the main requirements for the job?
The main requirement is somebody who really knows Europe well, speaks more than one European language, I think is absolutely key. And I think age is another consideration. You don't want somebody who's too old going into this job. And I think that might speak against Barnier, who's going to be pushing 70 pretty soon. That could help somebody like Altmaier, but it also could help another candidate that's being rumored is Ursula von der Leyen, born in Brussels and has this sort of, you know, international air about her.
And you're sure people all over Europe will learn to love the Germans?
When Germans are in these jobs, they tend to do a pretty good job of it, and people end up being grateful that they have, you know, personalities in there with a lot of expertise running things.
Merkel is running out of time in Germany. Could she extend her time by moving to Brussels?
I would say that's a very, very long shot. I'm not sure that she has the energy to do it anymore. If you look at the last campaign, as you say in German, it seems like the juice is out. There's no real dynamism there anymore. There's no real energy. So I would be very surprised if she herself would want to pursue this office, given the fact that she's also seems to have run out of ideas.
Thank you, Matthew, for your deep insight.
Thank you, Gabor.
Angela Merkels Vorstoß hat nicht nur eine machtpolitische und realpolitische Seite, sondern mindestens auch einen kulturellen Aspekt. Denn es geht um Angst, um überwundene Angst, die Angst in Europa als dominante Macht dazustehen. Und deswegen hatte ich gestern das Bedürfnis, über Angst und Patriotismus, Nation, Europa und Angela Merkel mit einer Schriftstellerin zu sprechen, mit Thea Dorn, die sich seit so vielen Jahren schon mit der deutschen Seele und der deutschen Nation beschäftigt und eine neue Begründung von Patriotismus in ihren Büchern versucht. Thea Dorn über Angst.
Der von mir innig geliebte Kafka hat mal gesagt, meine Angst ist das Beste, was ich habe. Also Angst kann auch eine unglaubliche Kreativitätsquelle natürlich sein, aber Angst kann eben auch destruktiv werden.
Und Merkel hat eben genau diese Angst überwunden. Sie fordert Führung in Europa nicht, sondern sie bietet sie an. Und Thea Dorn meint, dass das ganz im europäischen Sinne sei.
Wir haben Macron. Und Macron ist schlau genug zu wissen, dass es ganz alleine auch nicht gehen wird. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat Macron auch gesagt, chère Angela, also Deutschland muss mitziehen. Oder war das bei der Finanzkrise 2011, wo ein polnischer Außenminister sagt, ich fürchte mich vor deutscher Inaktivität mehr als davor, dass die Deutschen was machen?
Und ich spürte in diesem Gespräch mit Thea Dorn einen neuen europäischen Enthusiasmus, der sich historisch begründet, aber eben nicht nur Nostalgie ist.
Versuchen Sie mal, eine deutsche Aufklärung ohne eine britische oder französische Aufklärung zu erklären. Versuchen Sie, in der Musik irgendwas zu erklären ohne Anfänge in Italien. Also wir kommen nirgendwo einen Meter weiter. Also diese isolationistischen Versuche zu sagen, also wir müssen da jetzt irgendwie so einen Jägerzaun vom Schäferhund bewacht, um die deutsche Kultur ziehen, wie das manche Herrschaften gerade in diesem Land propagieren, das ist natürlich lächerlich.
Dieses Gespräch wirkt als Kontrastmittel gegen nationalistische Großmannssucht und europäische Verzagtheit. Ich habe sowas wie eine europäische Leichtigkeit der Schriftstellerin Thea Dorn gespürt und könnte mir vorstellen, dass das ihr Wochenende bereichert. Ab Sonntagmorgen steht das gesamte Gespräch als Podcast bereit.
Und was bringt der Tag noch?
Die Kanzlerin ist in Osteuropa unterwegs und im amerikanischen Wyoming treffen sich die Notenbankgouverneure der westlichen Welt. Sie diskutieren über Donald Trump, die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit der Notenbank und die nächsten Zinsschritte, zumindest in den USA. Außerdem noch in Argentinien treffen sich die G20-Digitalisierungsminister. Und Deutschland schickt weder die dafür beauftragte Dorothee Beer noch den dafür zuständigen Minister, sondern einen bislang namenlosen parlamentarischen Staatssekretär, um die Digitalisierung voranzubringen, zumindest vielleicht in Argentinien. Denn die Große Koalition hat's nicht so mit der Digitalisierung, steckt eher im Papierstau.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein US-Präsident sich nicht nur für wichtig, sondern für unersetzbar hält. Donald Trump versucht es jetzt mit Erpressung. Wenn man ihn ablöse im Zuge seiner diversesten Affären, dann droht er, dann brechen die Börsen zusammen. Aber stimmt das überhaupt, wollte ich von Sophie Schimanski, die für uns an der Wall Street ist, wissen. Hallo Sophie, hallo an die Wall Street.
Hallo Gabor.
Die Märkte würden abstürzen, jeder würde arm sein, hat Donald Trump heute getwittert, wenn man ihn amtsenthebend würde, also Kursrutsch an der Wall Street. Schätzt du das auch so ein?
Nein, also da würde ich widersprechen. Und ich glaube, dass die meisten dem widersprechen. Im Endeffekt sind ja viele Sachen, die Trump durchaus auch eben an guten Dingen für den Aktienmarkt getan hat, sind schon in Kraft, unter anderem die Steuerreform. Und davon würden ja die Unternehmen auch weiterhin profitieren.
Darf man sich eigentlich die Szenerie an der Wall Street, die Händler, die Investmentbanken, die Hedgefondsmanager, darf man sich das alles als ein großes Trumpland vorstellen, als eine Ansammlung von Supportern?
Ja, das darf man. Das darf man tatsächlich. Es gibt zwischendurch vielleicht mal einige Ökonomen, die darüber etwas negativer sprechen. Aber wenn man sich wirklich die Wall Street anguckt, das Parkett zum Beispiel, da findet man breite Unterstützung. Und ich kann es nachvollziehen. Die Märkte stehen gut da. Das heißt, für die Börse, für die Wirtschaft war Trump bislang gut.
Sophie, zwischen den Amerikanern und den Chinesen hat auf einer unteren Arbeitsebene, würde ich sagen, das Gespräch begonnen. Wie wirkt sich das Geschehen an den realen Warenmärkten auf die eher virtuellen Finanzmärkte aus?
Insgesamt sind diese Gespräche vielleicht hilfreich, aber natürlich sind inzwischen schon einiges an Sanktionen eben auf den Produkten drauf. Und genau das wird Einfluss haben auf die amerikanische Wirtschaft. Das wird Einfluss haben auf den amerikanischen Konsumenten, denn es sind ja jetzt in der nächsten Runde viele Konsumgüter betroffen.
Vielen Dank, Sophie. Vielen Dank nach New York.
Danke, Gabor.
Eine Woche sind wir jetzt mit Das Morning Briefing, der Podcast auf Sendung. 22.000 Downloads wurden gezählt. Danke für den Zuspruch und die Ermunterung. Danke an das Team für die nächtliche Arbeit. Und hier vorm Studiofenster haben sich schon wieder Hunderte versammelt. Wenn Sie auch Ihre Meinung sagen wollen und wir nehmen auch Kritik entgegen, selbstverständlich, dann schreiben Sie mir doch einfach g.steingart@mac.com. g.steingart@mac.com. Morgen früh können wir uns wiederhören, wenn Sie möchten, mit einem Morning Briefing, der Podcast Spezial. Im Gespräch mit Sigmar Gabriel erörtern wir, wie diese verrückte Welt vielleicht doch noch zu retten ist. Und auch am Sonntag können Sie dabei sein, wenn ich mit Thea Dorn spreche, der Schriftstellerin, über Nationalismus, Patriotismus, unsere Ängste und die Möglichkeit einer europäischen Vision. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen jetzt ein Wochenende in beschwingter Heiterkeit. Bleiben Sie mir gewogen. Ganz herzlichst, Ihr Gabor Steingart.
Steingarts Morning Briefing, der Podcast.